Ja, ich bin auch sehr dankbar für das Privileg, noch einmal mit dem Wort hier dienen zu dürfen. Es geht vorab, möchte ich noch das IT-Team mich bedanken bei denen, weil sie wieder ermöglicht haben, dass jeder von euch das Manuskript nachher runterladen kann. Das steht zur Verfügung. Es geht heute um eine Frau im Alten Testament. Eine Frau, die ihren Gott kennt. Und sie ist für mich das ein Beispiel dafür oder eine Illustration für das, was der Prophet Daniel in seinem 11. Kapitel sagt, inmitten einer Prophetie von chaotischer Zeit, die wir nicht erleben möchten. Da sagt er in Kapitel 11, Vers 32, die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Diese Frau scheint mir ein Beispiel dafür zu sein. Und sie ist eine der weniger beachteten Persönlichkeiten des Alten Testaments, wie ich so aus den Jahren, in denen ich schon Predigten gehört habe, feststelle. Aber sie gehört meines Erachtens zu den Edelsteinen unter den Frauen der Heiligen Schrift. Abigail. Wie wir sehen werden, ist sie eine Frau mit edlem Charakter, wie sie in Sprüche 31 beschrieben wird. In der Bibel wird sie 14 Mal genannt, davon 9 Mal im 1. Samuel 25. Und aus diesem Kapitel werden wir drei Viertel lesen. Wir lesen so viel, weil ihr ein sehr weiter Raum in der Heiligen Schrift eingeräumt wird und den wollen wir auch würdigen. Deswegen lesen wir jetzt 1. Samuel 25, die Verse 1 bis 31 und die Verse 36 bis 38. Ich lese nach Schlachter. Im Wesentlichen, nicht ganz. 1. Samuel 25, Vers 1. Und Samuel starb, und ganz Israel versammelte sich und klagte um ihn und begrub ihn bei seinem Haus in Rama. David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Paran. Es war aber ein Mann in Maon, der hatte sein Gewerbe in Karmel. Und dieser Mann hatte ein sehr großes Vermögen, und er besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen, und er ließ gerade seine Schafe in Karmel scheren. Der Name dieses Mannes war Nabal, der Name seiner Frau aber war Abigail, und sie war eine Frau von gesundem Verstand und von schöner Gestalt. Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun und war ein Kalebiter, also einer vom Stamm Kaleb. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe scheren ließ, da sandte er 10 Burschen aus und sprach zu ihnen: Geht hinauf nach Karmel, und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen und sagt: Mögest du lange leben, Friede sei mit dir und Friede sei mit deinem Haus und Friede mit allem, was du hast. Ich habe eben gehört, dass du Schafscherer bei dir hast. Nun, deine Hirten sind bei uns gewesen, wir haben ihnen nicht zuleide getan und nicht das Geringste haben sie vermisst, solange sie in Karmel waren. Frage deine Burschen deswegen, die werden dir es sagen, und mögen meine Burschen vor deinen Augen Gnade finden, denn wir sind an einem guten Tag gekommen. Gib doch deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Und die Burschen Davids kamen hin und redeten im Namen Davids nach allen diesen Worten mit Nabal. Dann warteten sie schweigend. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach: Wer ist David und wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es immer mehr Knechte, die ihren Herren davonlaufen. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind? Da kehrten die Burschen Davids wieder um auf ihrem Weg. Als sie heimkamen, berichteten sie ihm alle diese Worte. Da sprach David zu seinen Männern, jeder gürtete sein Schwert um, und jeder gürtete sein Schwert um. Und auch David gürtete sein Schwert um. Und es zogen etwa 400 Mann hinauf, den David nach, 200 aber blieben bei dem Gepäck. Aber einer der Burschen sagte es Abigail, der Frau Nabals, und sprach, siehe, David hat Boten aus der Wüste gesandt, um unseren Herrn freundlich zu begrüßen. Er aber fuhr sie an. Und doch sind die Leute sehr gut zu uns gewesen. Sie haben uns nicht zuleide getan. Und wir haben nicht das Geringste vermisst, solange wir bei ihnen umherzogen, als wir auf dem Feld waren. Sondern sie sind eine Mauer um uns gewesen, bei Tag und bei Nacht. Die ganze Zeit, in der wir bei ihnen die Schafe gehütet haben. So bedenke nun und sieh, was du tun kannst, denn es ist gewiss ein Unglück beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Und er ist ein solcher Sohn Belials, dass ihm niemand etwas sagen kann. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Schläuche Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Scheffel gedörrtes Korn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf Esel. Und sie sprach zu ihren Burschen, geht von mir her. Siehe, ich will euch nachkommen. Sie sagte aber ihrem Mann Nabal nichts davon. Und es geschah, als sie auf den Esel ritten, im Schutz des Berges hinabzog. Siehe, da kam David und seine Männer herab ihr entgegen, und so begegneten sie ihnen. David aber hatte gesagt, fürwahr, ich habe alles, was diesem da in der Wüste gehört, umsonst behütet, so dass nicht das Geringste verloren gegangen ist von allem, was ihm gehört, und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott tue solches und füge noch mehr den Feinden Davids hinzu, wenn ich von allem, was dieser hat, bis zum hellen Morgen auch nur einen übrig lasse, der männlich ist. Als nun Abigail David sah, stieg sie rasch vom Esel und fiel vor David auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde. Und sie fiel ihm zu Füßen und sprach, ach, mein Herr, auf mir sei diese Schuld, und lass doch deine Magd vor deinen Ohren reden und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Belials, den Nabal, denn er ist, wie sein Name heißt, Narr. Narr ist der Name und Narrheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Burschen meines Herrn, die du gesandt hast, nicht gesehen. Nun aber, mein Herr, so wahr Jahwe lebt und so wahr deine Seele lebt, Jahwe hat dich daran gehindert, zu kommen, um Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen nun deine Feinde und die, welche meinem Herrn übel wollen, werden wie Nabal. Hier ist nun die Gabe, die deine Magd meinem Herrn gebracht hat. Gib sie den Burschen, die meinem Herrn nachfolgen. Vergib doch deiner Magd die Übertretung, denn Jahwe wird gewiss meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil er die Kriege Jahwes führt, und nichts Böses soll an dir gefunden werden, dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, um dich zu verfolgen und nach deinem Leben zu trachten, so sei das Leben meines Herrn ins Bündel der Lebendigen eingebunden bei Jahwe, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde schleudere er mitten aus der Schleuderpfanne. Und es wird geschehen, wenn Jahwe meinem Herrn handeln wird, nach all dem Guten, was er dir versprochen hat, und dich zum Fürsten über Israel bestellen wird, so wird es dir nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass er ohne Ursache Blut vergossen und dass mein Herr sich selbst geholfen hat. Wenn nun Jahwe meinem Herrn wohltun wird, so gedenke an deine Magd. Und noch die Verse 36 bis 38. Als aber Abigail zu Nabal kam, siehe, da hielt er seinem Haus ein Mahl, wie das Mahl eines Königs. Das Herz Nabals war guter Dinge und er war schwer betrunken. Sie aber sagte ihm nichts, weder Kleines noch Großes, bis zum hellen Morgen. Als es aber Tag geworden und der Weinrausch von Nabal gewichen war, da berichtete ihm seine Frau diese Dinge. Da erstarb sein Herz in seinem Innern, und er wurde wie Stein. Es geschah nach 10 Tagen, da schlug ihn Jahwe, dass er starb. Soweit die Heilige Schrift. Ich möchte zunächst etwas zum Kontext sagen. Der gelesene Bericht findet sich im ersten Teil der Biografie Davids, die ja im Alten Testament etwas länger ist. Das ist 1. Samuel 16 bis 30. Und diese Zeit ereignete sich während seiner Verfolgung. Wir wissen ja, die erste Zeit seiner Ordinierung von Gott war Verfolgungszeit. David war vielleicht 25 Jahre alt, war bereits zum König gesalbt und seit Jahren auf der Flucht vor dem von Gott verworfenen König Saul. Gottes Wege mit seinen Auserwählten scheinen auch uns zuweilen unzumutbar. Unzumutbar hart. Und Gott gibt David keine Erklärung, keine Begründung für seine Führung. Wie wir auch kürzlich im Leben Hiobs sahen. David hat als Flüchtling zu diesem Zeitpunkt für mindestens 600 Krieger und deren Familienangehörige zu sorgen. Und dabei fällt auf, dass wir nicht von einem ausdrücklichen Auftrag lesen, wie Mose ihn seinerzeit für Israel beim Auszug aus Ägypten erhielt. Und natürlich gab es auch kein Manna. Wie hatte Gott sich das eigentlich gedacht? Erschwerend kam ferner hinzu, dass Davids vielbeschworener Freund Jonathan sein Zuhause mehr liebte, als mit David die Flucht zu teilen. Auch der Prophet Samuel, Davids geistlicher Berater, war gestorben. Mit seiner Beerdigung begann ja das Kapitel, was wir gelesen haben. Wo war denn der Prophet Gad? Mit Gottes eindeutiger Weisung. Auch den Priester Abiatar, der zu dieser Zeit lebte, sucht man hier vergeblich. Was wollte Gott jetzt eigentlich von David? Warum schwieg er? Übrigens endet unser Kapitel mit dem Vers 44 mit dem Wortbruch von König Saul. Ich lese den Vers. Saul aber hatte Michal, seine Tochter, die Frau David, den Falti, den Sohn Lais aus Galim gegeben. Seine Frau wurde ihm also gestohlen von dem Gesalbten des Herrn, der verworfen war. Ja, noch kurz was zum Kapitelaufbau, weil es etwas hilft, auch den Schwerpunkt des Kapitels herauszufinden. Das Kapitel 25 ist symmetrisch, sage ich mal, aufgebaut. Also zwiebelähnlich. Wir hatten schon mal sowas in früherer Zeit, kommt öfter vor in der Schrift, insbesondere bei der Poesie, aber das ist ja hier Prosa. Wir hatten das in einem Gleichnis im Neuen Testament, aber wir hatten es auch im Römerbrief. Der Römerbrief ist auch zwiebelförmig aufgebaut. Schalen von außen nach innen, das Zentrum. Das ist immer vorne und hinten etwas Vergleichbares. Also hier zum Beispiel am Anfang und am Ende wird je eine Person genannt, die Davids Leben stark beeinflusst hat. Vers 1, sein geistlicher Vater, und im letzten Vers 44, den wir eben gelesen haben, sein Widersacher. David und Nabal bilden den Handlungsrahmen oder Hintergrund dieses Porträts, das jetzt von Abigail gezeichnet wird. Wir kommen also jetzt zum Zentrum. Der Heilige Geist zeichnet hier ein Bild, das aber noch dadurch auffällt, dass es unterbrochen wird in den Versen 21 und 22. Sie sind ein Einschub und die eigentliche Mitte der Botschaft des Kapitels, nämlich der Blick in Davids Inneres, in sein Herz. Dieser Mann nach dem Herzen Gottes scheint im Gegensatz zu Abigail hier kein Edler, vielmehr ein Mensch zu sein wie du und ich. Wie verständlich waren Davids Gedanken, sich selbst zu helfen und Nabals Haus komplett umzubringen, angesichts Nabals Demütigung, Verachtung und Undankbarkeit. Warum sollte David sich nicht Recht verschaffen oder gar rächen? Wie allzu menschlich und verständlich war sein Denken. Wir haben seinen Originalton gelesen von ihm. Ich habe alles, was diesem da in der Wüste gehört, umsonst behütet. sodass nicht das Geringste verloren ist von allem, was ihm gehört. Und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Alle Mühe umsonst. Kennen wir das nicht auch? Aber wir sind sehr nah bei David. Jetzt wollen wir uns mit Abigail für den Rest der Zeit beschäftigen. Ihr Name bedeutet, mein Vater ist Freude. Sie war nicht nur die Ehefrau eines wohlhabenden Unternehmers, sondern zeichnete sich auch durch Klugheit und gesunden Menschenverstand aus. Sie war wohl, wie ich denke, eine Frau, wie sie im letzten Kapitel von den Sprüchen, ab Vers 10, Kapitel 31, gelobt wird. Kurz, eine Frau mit Charakter und geistlich gereift. Dafür möchte ich jetzt einige Beispiele nennen. Wir haben es gelesen, aber um es nochmal herauszustellen. Dass sie als Nabals Ehefrau einen Narren ertrug, einen rohen, gefühllosen und boshaften Mann. Vielleicht kann sich jemand erinnern, wie Jim Elliot einen Narren definiert hat. Der ist ein Tor, der nicht hingibt, was er nicht behalten kann und damit verliert, was er anders nicht gewinnen kann. Abigail identifizierte sich in bewundernswerter Weise nicht nur mit diesem boshaften und unzugänglichen Egoisten, sie bat David an seiner Stelle um Vergebung. In Vers 28 haben wir es gelesen. Sie gab ihn nicht auf und wollte sein Leben retten. Können wir das begreifen? Bemerkenswert ist auch, dass sie sicher unbewusst eine Prophetie über ihn aussprach. Nämlich Vers 26, Davids Feinde sollen wie Nabal werden. Sie nahm in Gottes Plan zu Davids Bewahrung vor Blutschuld eine Schlüsselrolle ein. Sie gehörte zu der Minderheit in Israel, die an Davids Berufung von Gott als König über ganz Israel glaubte und ihn anerkannte. Das haben wir Vers 30 gelesen. Und ihre Persönlichkeit wurde von David erkannt. Und auch öffentlich wertgeschätzt. Sie ist übrigens die einzige Frau von Davids zahlreichen Frauen, von der wir lesen, dass David um sie warb, bevor er sie heiratete. Was war nun Abigails ungenannte Vorgeschichte und das Geheimnis ihrer sofortigen und weisen Reaktion, wie einerseits ihrer Bereitschaft zu spontaner, großzügiger materieller Hilfe und zweitens ihre Befähigung zu einem geistlichen Dienst mit Tragweite. Sehen wir uns jetzt ihr Handeln und ihr Reden etwas genauer an. Zunächst also ihr Handeln, das sind die Verse 18 bis 22. Abigail war, wie bereits erwähnt, eine tüchtige, umsichtige und weise Frau, die ihren Wirkungsbereich unter Kontrolle hatte. Sie wurde bei der Schreckensnachricht nicht kopflos oder wie gelähmt, sondern konnte sofort beherzt, im Einzelnen umsichtig und mit Augenmaß reagieren. Es werden hier beispielsweise 6 Nahrungsmittel genannt, die sie unverzüglich in größeren Mengen bereitstellen konnte. Erstaunlich, was sie alles auf Lager hatte. Zubereitete Schafe, verschiedene Kuchensorten und so weiter. Die Tatsache, dass sie ihren Ehemann nicht über diese spontane Hilfsaktion informierte, darf nicht missverstanden werden. Ihr Handeln entspricht dem ersten Gebot. Keine Götter neben mir, sagt Gott. Und dem Wort, das auch der Apostel spricht, auf Gott mehr zu hören als auf Menschen. Apostelgeschichte 4, Vers 19. Der Umstand, dass einer ihrer nicht mit Namen genannten treuen und gottfürchtenden Knechte ihr den Vorfall berichtete, spricht nicht für üble Nachrede, sondern für mindestens dreierlei Bemerkenswerten. Erstens, von dem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein des Knechtes, Schaden von Personen und Besitz seines Arbeitgebers abzuwenden. Zweitens, von Abigails offensichtlich gutem Verhältnis zu allen Mitarbeitern. Und drittens, von ihrer bei dem Personal bekannten Lebenseinstellung sowie von Abigails geschätztem, aufrichtigem Wesen. Das soweit das Handeln. Kommen wir zum Reden, das danach folgt. Auch die Reihenfolge ist sehr interessant, wie Gott das beschreibt hier in der Schrift. Jetzt kommt das Reden, die Verse 23 bis 31. Die Äußerungen Abigails unterstreichen und erklären ihr zuvor beschriebenes Handeln. Ihre Worte lassen nicht nur ihren edlen Charakter erkennen, sondern offenbaren auch sehr deutlich, dass sie eine Beziehung zu ihrem Gott kannte, die sie offensichtlich pflegte, nicht nur kannte. Sehen wir eher also diese Reden, diese neun Verse etwas im Einzelnen an. 23 bis 31. 23 zeugt von ihrer Demut und nennt Einzelheiten, der Heilige Geist nennt Einzelheiten, legt Wert darauf, sie uns zu nennen, die Ausdruck ihrer Ehrerbietung und Hochachtung vor dem verfolgten David sind. Erstens, sie beeilt sich, von ihrem Reittier abzusteigen. Zweitens, fiel auf ihr Angesicht. Das dritte wird genannt, beugte sich zur Erde nieder. Und das vierte, was der Geist uns hier aufschreiben lässt, fiel vor ihm auf die Füße. Das wirft für mich die spannende Frage auf. Wie kommt man unter ihren Lebensbedingungen zu dieser eher seltenen Eigenschaft, Demut? Vers 24 zeigt ihre Verantwortung, Verantwortung vor Gott, dass sie ihr Einssein, das heißt ihre Ehe, mit diesem selbstsüchtigen und boshaften Dumpfkopfnabel ernst nahm. Unbegreiflich. Sie sah sich als mitverantwortlich für Davids öffentliche Entehrung durch Nabal. Wie Nabal wohl mit ihr umgegangen sein mag, können wir nur ahnen und Schlimmes befürchten. Und wir fragen, woher hatte sie denn die Kraft, sich in diesem für sie einmalig günstigen Augenblick nicht von Nabal zu distanzieren, sondern die Verantwortung für sein Verschulden auf sich zu nehmen und ihn damit vor seinem sicheren Tod zu bewahren. Vers 25 spricht von Besänftigung, eine Eigenschaft von Friedensstiftern. In dieser dramatischen Situation, David hatte schließlich 400 Krieger bei sich, denkt Abigail nicht nur an sich und ihren Mann, sondern auch an David und seine göttliche Berufung. Sie begegnet ihm mit Ehrlichkeit und sachlicher Aufklärung und sucht ihm auf diese Weise zu helfen, seiner aufgewühlten Emotionen Herr zu werden. Und wieder lautet meine Frage, wie wird man solch ein Mensch? Wie wird man unter diesen Umständen Frieden stiften? Vers 26 zeigt Abigails Weisheit in der richtigen Bewertung der Situation. Wieso sah sie in dem Bericht des jungen Knechtes Gottes Führung? Sie war daran geübt und wusste, der Herr hat uns bewahrt. Mehr noch, sie war mit dem Herrn so vertraut, dass sie wohl eher unbewusst eine Prophezeiung über ihren eigenen Mann aussprach, der sich als Davids Feind entlarvt hatte. Und wieder ist die Frage, wer half ihr in dieser unerträglichen Ehe, Gott zu vertrauen und das Richtige zu tun? Vers 27 spricht von Gastfreundschaft, Fürsorge und Bewirtung. Abigail gibt vom Segen, womit Gott sie in ihrer Problemsituation gesegnet hat, weiter. Wie seinerzeit auch Jakob an Esau, der sagte, Gott hat mich begnadigt und ich habe alles. So denke ich, das war ihre Einstellung. Vielfalt und Menge der Lebensmittel von Abigails Hilfskarawane zeugten von Gottes Segen. Sie gab einfach weiter. Sie hielt nicht fest, was Gott ihr geschenkt hatte. Welche Demut zeigen ihre Worte? Wieder meine Frage, wer hat ihr das beigebracht? 28 enthält zwei Details, eine Bitte und die Begründung dafür. 28a, die Bitte um Vergebung wegen des Fehlverhaltens Nabals, mit dem sie sich immer noch eins wusste. Welche biblische Auffassung von Ehe, ihrer Ehe, mit einem Narren? Wer waren ihre Vorbilder, ihre Lehrer? Und die Begründung in 28b für ihre Bitte und ihr Handeln nennt sie die Zusage des Herrn an König David, dessen augenblickliche Schwäche sie übersehen konnte. Sie hat für ihn drei Wünsche oder Anliegen. Erstens, und das ist bemerkenswert, steht erst, so wird es aufgezeichnet. Erstens die Bewahrung seines inneren Menschen, und zwar vor Sünde. Gewaltig, finde ich. Zweitens dann, Vers 29, die Bewahrung seines äußeren Menschen für seine Berufung, die er von Gott hatte. Und drittens schließlich die Bestrafung der Feinde Davids. Der Vers 30 verdeutlicht noch etwas. Davids Berufung durch Gott zum König und die Erfüllung seiner Zusage stehen für Abigail außer Zweifel. Dabei denkt sie an Davids, nicht an ihre Zukunft. Denn wenn sie Nabal von ihrem Hilfsprojekt berichtete, steht ihr wohl Schlimmes bevor. In Vers 31 schließt sie ab mit den Wünschen, dass David ungetrübte Freude vor Gott haben möchte, wenn seine Gotteszusage sich erfüllt. Und ganz zum Schluss bittet sie für sich, an Gottes Segen für David teilhaben zu dürfen. Hat jemand den roten Faden in ihrer Ansprache entdeckt? Warum konnte Abigail in ihrer Rede Jahwe 7-mal erwähnen? Worauf deutet das hin? Offensichtlich lernte sie in ihrer persönlichen, harten Lebensführung mit ihrem Gott ganz vertraut zu werden. Ihre intakte Gottesbeziehung befähigte sie, David nicht nur materiell, sondern sogar geistlich zu dienen, ihn vor großer Schuld zu bewahren. Ich fasse zusammen, komme damit schon etwas zum Schluss. Was wurde in diesem Kapitel deutlich? Gottes Wege in der Heilsgeschichte mit einzelnen Treuen, wie hier Abigail und vielen anderen, angefangen bei Abel, Noah, Henoch, Hiob und, scheinen uns diese Füge, Gottes Wege, scheinen uns zuweilen unzumutbar. Bei Hiob sahen wir bereits, wir können auch als Gottes Kinder seine Führung grundsätzlich nicht verstehen. Wir sollten es auch nicht versuchen. Aber wir neigen dazu, uns zu verweigern, wenn und weil Gott nicht eingreift, ja, schweigt. Abigails Glaube, sprich ihre Gottesbeziehung, ist in dieser schrecklichen Ehe nicht erlahmt oder gar gescheitert. Im Gegenteil scheint das Verhältnis zu ihrem Gott und ihr Charakter in dieser harten Zeit sogar gereift zu sein. Wie war ihr das, wohlgemerkt, ohne Bibel möglich, was uns mit Bibel unmöglich scheint? Das ist eine Frage, die jeder für sich mal durchdenken und vielleicht beantworten könnte. Aus meiner Sicht lüftet Daniel in dem eingangs zitierten Wort das Geheimnis, wie Überwinder in jeder Situation seit dem Fall, also auch ohne Bibel, auch für die, die jetzt im Augenblick noch keine Bibel haben, aber Gottes Kinder sind, Überwinder werden können. In dem eingangs zitierten Zitat, ich wiederhole noch einmal, die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Dreierlei haben wir hier in diesem kurzen Wort. Und das so ganz unvermittelt in diesem Schreckensprophetie, dort im Kapitel 11, wenn man es mal liest, auftaucht. Aber das ist mir vor Jahren schon aufgefallen. Das ist erstaunlich und so generell und universell. Also, was heißt das im Leben Abigails? Aussetzung, Reihenfolge, Auswirkung. Was bedeutet es in ihrem Leben und was könnte es für unser Leben bedeuten? Erstens, Abigail hatte nicht nur Kenntnis von diesem Gott im Sinne von richtigem Wissen, Sie war mit ihm vertraut, praktizierte und pflegte ein lebendiges Vertrauensverhältnis. Das war die Basis. Sie lebte mit ihrem Gott Tag für Tag. Zweitens, ihr ständiger Umgang war der Grund, warum sie nicht in Selbstmitleid verfiel und nicht versuchte, sich selbst zu helfen, sich von Nabal zu trennen oder Rachegedanken zu pflegen, zu nähren, zu pflegen. Sie blieb fest mit ihrem Gott. Die ihren Gott kennen, werden fest bleiben. Und das Dritte, als Folge ihrer intakten Gottesbeziehung wurde sie von dem verständlichen, aber verhängnisvollen Gedanken bewahrt, das Handtuch zu werfen, Gott umsonst treu gedient zu haben, ganz im Gegensatz zu David. Abigails Rede offenbart ihre Einstellung, ihre Philosophie, nach der sie lebte, der vertraute Umgang mit Gott. Der machte den Unterschied in ihrer Lebenspraxis. So wurde sie David auch zu geistlicher Hilfe. Sie ermutigte ihn mit dem, was sie selbst im Segen lebte. Das heißt, sie lenkte Davids Aufmerksamkeit und Gedanken vom aktuellen Vordergrund. Wie komme ich an Nabals Lebensmittel? Auf Gott und seine unwandelbare Zusage, Gottes Fürst für Israel zu sein. Kommen wir zum Schluss. Wenn wir, so wie jetzt im letzten Hauskreis am Dienstag ist, einer zu meiner Freude formuliert hat, nach Sehnsucht nach Gott empfinden, haben wir die Antwort auf die Fragen, die ich alle gestellt habe, nach Abigails Geheimnis. Sie und keiner der Treuen der vergangenen Jahrtausende, die beständig mit Gott lebten, wie Henoch, kannte eine eigene Bibel. Was hindert jeden von uns, Privilegierten, Gott täglich direkt in seinem Wort zu begegnen, solange wir es noch können? Ich erinnere nochmal an den Link, jeder kann sich das Manuskript runterladen.